Und es gibt den berühmten Satz, beim Kompromiss ist es dann gelungen, ihn zu erreichen, wenn alle Seiten schlechte Laune haben.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo Thomas, danke, dass du Zeit für mich hast heute.
Und ich habe mich so gefreut auf unser Wiedersehen und den zweiten Teil unserer Erzählungen.
Ja, ich muss auch sagen, das ist echt eine Freude für mich auch. Und vielleicht vorab für die Zuhörer oder Zuschauer, die zum ersten Mal dich sehen. Und Thomas Abe, du warst fast 40 Jahre lang für Konrad Adenauer Stiftung in Asien, in vielen, vielen Ländern, unter anderem auch in China und aber auch in Taiwan. Ja. Ich habe dich eingeladen für ein erstes Gespräch, um von dir über Taiwan zu lernen als Festlandchinese. Das habe ich nur so teilweise geschafft und wir haben über vieles gesprochen, über viele deiner spannenden Erfahrungen und über Taiwan sind wir nicht so ganz dazu gekommen und deswegen haben wir das spannende Gespräch jetzt nochmal verlagert auf heute und ich freue mich, dass du wieder da bist.
Danke.
Und mit guter Stimmung, wie immer.
Ja, daran wird sich auch nichts ändern, in der inneren Version.
Genau. Ja, ich habe zwischendurch auch überlegt, wie fangen wir das zweite Gespräch an. Ich finde, ich fange damit an und du hast bald eine Reise vor dir. Ne?
Ja.
Vielleicht kannst du uns erzählen, worüber, also was machst du auf der Reise und was ist deine Aufgabe?
Du meinst die Italienreise, ja.
Die Italienreise.
Ja, ja. Nicht die von Goethe, sondern jetzt die von mir im Auftrage noch einmal der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Stiftung hat ein Tagungsdomizil, nenne ich das mal, was von Konrad Adenauer in weiser Voraussicht der in zwei Tagen stattfindenden Reise damals schon ausgewählt wurde als, wir würden heute sagen, Retreat. Mhm. Sommerresidenz in Cadenabbia am Comer See, wo man in der Abgeschiedenheit, ich schmunzel ein bisschen bei der liebgewonnenen Formulierung, in der Abgeschiedenheit des Comer Sees gegenüber den Ferienvillen bekannter Filmstars, darunter George Clooney, soweit ich das eruiert habe mitbekommen habe, tatsächlich, was sehr schön ist, diesmal über eine längere Zeit, nämlich einen Zeitraum von 4 Tagen, was sehr ungewöhnlich ist, von 4 Tagen, von Sonntag bis Donnerstagmittag, über China, über Asien, über die Entwicklung, die rasante Transformation Chinas, aber auch eingebettet in, und darum bin ich auch sicherlich ausgewählt worden, jetzt in Anführungsstrichen als Moderator und Referent dieser ganzen Veranstaltung, auch eingebettet in die Entwicklung Asiens. Denn ganz China, das weißt du alles nicht.
Bist du als Moderator und hast du auch einen Vortrag?
Ja, eigentlich überwiegend.
Überwiegend?
Ja.
Okay.
Mit großer Freude zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich habe aber, und das ist ganz wichtig, ein Team. Denn mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingssätze ist immer, you cannot whistle a symphony. Man kann keine Symphonie pfeifen. Man ist ein Teil einer Symphonie. Wenn man also zwei Mitstreiter, eine Mitstreiterin, eine Mitstreiter, 3 Referenten hat, die auch unterschiedliche Fachrichtungen repräsentieren, darunter eine mit mir eng befreundete chinesische Soziologin aus Hamburg. Eine ganz tolle Sache, ist kein Eigenlob, sondern sie hätte ja auch absagen können oder die Stiftung hätte gesagt, nein, wir wollen das rein deutsch halten als Referententeam. Die ist eine tolle Sache, weil es ein sino-deutsches Seminar ist. Ja. Das wäre sonst, als würden sich nur Chinesen über Deutschland unterhalten oder nur Deutsche über China. In dem Fall haben wir tatsächlich eine bilaterale Form von Perspektive.
Ist es ein internes, von der Stiftung internes Seminar oder auch
teilweise
offen?
Nein, es ist im Gegenteil, gute Frage, klar. Es ist eine Stiftungsveranstaltung im Rahmen der politischen Bildungsarbeit, die nicht so viel mit den mir ja nun sehr bekannten außenpolitischen und internationalen Beziehungen bzw. Aktivitäten zu tun hat, sondern eher für die, wie sagt man so schön, allgemeine Bevölkerung Deutschlands, ein Seminar, das offen ist, was, mit dem ich nichts zu tun habe, jetzt als Effekt rasend schnell ausgebucht war. Schmunzeln kann man, wir haben das ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen angeschnitten, kann man sagen, klar, wer will nicht an den Comer See, Aber das in Verbindung mit einem durchaus arbeits- und faktenintensiven Thema, China, hat mich sehr gefreut. Es sind etwa 25 Teilnehmer aus allen, wie man so schön sagt, Walks from Life, also überall her, von Ministerien, Privatpersonen, Pensionierte, so wie ich, aber auch aktiv im Berufsleben Stehende. Und insofern sind das die vier Tage jetzt. Donnerstag hört es auf, jetzt
Sonntag
querbeet geht's los. Querbeet ist ein schöner Ausdruck, querbeet, genau. Es ist querbeet und die Teilnehmerzahl ist begrenzt, liegt an den Kapazitäten der Tagungsräume und der Betreuung der unterschiedlichen Gruppen, die ja dann, wir sind ja nicht alleine, alle in Cadenabia sind, aber das ist eine ganz, und ich kenne es, ich bin seit 30 Jahren immer wieder in Cadenabia und für mich ist nochmal ein schöner Rückblick auf die alte Zeit.
Das glaube ich. Meine schöne Umgebung,
ja.
Tolles Thema für dich,
ja.
dein Lebensthema mehr oder weniger und dann noch sozusagen mit Interessenten, das ist natürlich eine gute Kombination. Und ihr habt sozusagen ein Dreierteam, so ein,
der dritte ist dann David Merklin, auch ein guter Freund von mir, das wird unser zukünftiger Mitarbeiter der Stiftung sein und Büroleiter dort in Shanghai.
In Shanghai, okay.
Also ist er auch so etwas wie der Nachfolger von mir, denn ich war ja 2005 bis 2010 in Shanghai für die Adenauer-Stiftung tätig und wir verstehen uns gut, was auch wichtig ist im Außenwirkungsbereich, dass man, wenn man sich versteht, das auch ausstrahlt. Deshalb müssen wir nicht alle einer Meinung sein, im Gegenteil. Nein. Aber man sollte das, finde ich, nicht unterschätzen, dass die Vermittlung eines Teams auch als Referentenauftritt oder als Ensemble eine ganz wichtige Rolle spielt.
Vielleicht kannst du ja auch den Kontakt herstellen zu den Kollegen David.
Sehr gerne.
David heißt der.
David Merkle, der war früher schon mal in Shanghai für uns als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Wenn ich in China bin, dann kann ich ihn
auch besuchen. Ja, sehr gerne. Ja, das Büro Shanghai mache ich gerne. Natürlich gehört auch dazu.
Das können wir gerne machen.
Ja.
Und vielleicht, damit ich jetzt das Interview auch gezielt führe, dass nicht, dass du dasselbe Thema zweimal sagst.
Nein.
Und
was ich gerne tue, du kennst mich. Ja, das ist ja die Vertiefung,
gesagt. Welcher Schwerpunkt hast du unter diesen drei Referenten, also welche Themen übernimmst du dann?
Einmal auf China bezogen, Rückblick auf die chinesische Geschichte und möglichst nicht das, was man sonst auch, um das Wort zu gebrauchen, immer wieder und doppelt und dreifach gelesen hat, sondern es ist ein vorgegebener Titel, den ich natürlich abwandeln kann und auch adäquat dem Publikum versuche zu variieren, von Mao Zedong bis zur modernen chinesischen Gegenwartsgeschichte, Gegenwartspolitik, Rückblick auf die chinesische Geschichte. Dann, was mich besonders fasziniert, das Verhältnis Koreas zu China, und zwar beider Koreas. Es ist wieder, und das ist ja nun kein Eigenlob, ich hatte einfach auch Glück, dass die Stiftung mich da gehen lassen hat über so viele Jahre. Ich war ja oft in Nordkorea. Und es ist ein Unterschied, ob ich über Nordkorea rede oder selbst da war, auch wenn es schon längere Jahre her ist. Und insofern ist das eine große, spielt noch eine große Rolle, das Verhältnis der koreanischen Halbinsel und Südostasien. Die Philippinen, also immer die Länder, wo ich auch war, 5 Jahre lang auf den Philippinen, und wir unterschätzen dann immer, denken, es ist so eine Folklore-Hollywood-Mischung eines marginalisierten amerikanischen Provinznestes. Die Philippinen werden immer von oben herab und nicht gerade sehr respektierlich behandelt, aber sie spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem, ich nenne das mal etwas dramatisch, möglichen Kollisionskurs zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und da spielen die Philippinen wie in anderen Szenarien auch eine durchaus nicht nur Scharnierfunktion. Also das ist ganz wichtig. Dann Afrika, den Einfluss Chinas auf Afrika, auf die Seidenstraße Chinas, aber auch den Einfluss der Seidenstraße im Vergleich zu unseren eigenen Entwicklungen. Das Thema, was jetzt nicht ganz passt, aber historisch nostalgisch auch gut klingt, ist die Hanse. Die Hansestädte, das berühmte H vor den Autokennzeichen, L und H und B und so weiter, ist schon eine wichtige, vergleichbare, nicht 1:1 natürlich, das weiß ich, übersetzbare Form von Vernetzung, Weltvernetzung. Und insofern ist das, was mir ganz wichtig ist, ich nenne das immer China mitdenken, dass wir, wenn wir die Zeitung aufschlagen, nach dem Seminar, im Idealfall, es gibt ja auch einen Anspruch, den man hat, an sich, aber auch an das Publikum und das Thema, China anders sehen, mitdenkend anders sehen als vorher möglicherweise. Wenn wir die USA heute lesen als drei Vokabel sozusagen USA, jeder hat ein Bild. Das haben wir auch von China, aber es ist sicherlich ein Bild, was unvollständig ist, lückenhaft und zum anderen auch gefüllt werden kann durch die Kollegen, die beiden Referentin aus ihrer Erfahrung. Und nochmal, ich finde es ganz toll, dass eine chinesische Soziologin in sehr gutem Deutsch, die sich ausdrücken kann und auch schon das Ganze durchdacht hat, mit ein Teil des Teams ist. Denn dadurch haben wir beide Sichtweisen, mhm, auch eine innere, eine chinesische.
Mhm. Ja, das ist also ganz toll. Ich wage mal jetzt schon zum Thema zu kommen, und zwar, du hast ja gesagt, das Bild von China. Ich wage zu sagen, es gibt ein Bild über China. Und wenn vielleicht du oder jetzt Zuhörer oder Zuschauer, die Zeit haben, egal in welcher Medien, Bibliothek oder sogar allgemeine Internet nach Stichwort China sucht, da kommen natürlich jede Menge Ergebnisse, Suchergebnisse. Ja, ja. Und 80% und 90% von diesen Artikeln sind durchaus kritisch.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Bild. Im Grunde genommen gibt es ein deutschsprachiges Bild, das in der Gesellschaft vorherrscht. Ja. Und ich finde, das ist gut so, dass da viel Information ist. Und dennoch fehlt mir auch noch Information über Themen, die ich in China nicht die Möglichkeit habe zu informieren, aber auch hier in Deutschland habe ich nicht die Möglichkeit zu informieren. Ja. Deswegen lade ich dich hier ein, um über Taiwan zu sprechen. Ja. Du hast vorhin auch nochmal gesagt, du hast ja beide Korea kennengelernt.
Ja, Süd- und Nordkorea.
Und du hast China und Taiwan sowohl geschäftlich, aber auch privat kennengelernt. Ich möchte das mal irgendwie gleichsetzen. Das interessante Paar, China und Taiwan und Nordkorea und Südkorea. Wie vergleichst du diese Situation, diese zweimal beide Länder, diese Beziehung zueinander?
Ich vergesse es wirklich nicht, verspreche ich dir, sonst musst du mich immer wieder daran erinnern, einmal bevor ich den mir im Kopf herumschwirrenden Teil zu den Medien noch sagen möchte. Korea und Nord- und Südkorea hatten einen Bürgerkrieg. Taiwan und China hatten ähnliche Entwicklungen durch die Flucht Chiang Kai-sheks nach Taiwan, aber die Verhältnismäßigkeit ist durch die USA noch eine andere Dimension geworden in Korea aufgrund der engen Bündnisverpflichtung der Stationierung amerikanischer Truppen auf südkoreanischem Boden und den durch Nordkorea initiierten ersten Krieg der USA und Chinas. Denn die chinesischen Freiwilligen 1950-51 waren ja nun...
Ganz freiwillig sind die wahrscheinlich nicht.
Natürlich, das muss man jetzt nicht in Anführungsstrichen immer dazu betonen. Xiaolong, mir ist was ganz wichtig. Ich sage was Kritisches und bewege mich auf dünnem Eis. Aber du hast das Wort, wenn auch nicht ausgesprochen, aber doch formuliert als Bitte auch an die Berichterstattung, so habe ich das empfunden, die berühmte Ausgewogenheit. Ich breche mal eine Lanze für all die Journalisten, Korrespondenten und Moderatoren, die ich kennengelernt habe in den 10 Jahren in China. Die Berichte, die schreiben, die Damen und Herren, entsprechen, ich sage es mal vorsichtig, nicht immer dem, was die Redaktion nachher haben will und abdruckt bzw. sendet. Wenn in China, wie gesagt, ich bewege mich auf dünnem Eis, aber ich bin auch da befragbar aufgrund der Erfahrungen, die ich auch selber gemacht habe. Wenn in China etwas klappt und Gutes und Schönes und eine gewisse Sehnsucht hervorruft bei denen wie mir, die damals deshalb ja auch Sinologie studiert haben, weil es diese berühmten Emotionen hervorgerufen hat, dann ist das langweilig. Mhm. Dann wird das einfach nicht A gesendet, geschrieben oder gekürzt. Mhm. Wenn aber die Redaktionen über 10 Jahre hinweg immer nur das haben wollen, was Spannendes und was Schlechtes und was Gutes, dann ergibt das, und die Gefahr sehe ich auch heute noch, immer stärker, ein China-Bild, was für den Nicht-Kenner der Szene, möglichst die da gewesen sind, so scheint, als sei das China. Weil nämlich die gesamte Berichterstattung kohärent, permanent und auch überzeugend dargebracht wird. Meistens schreiben dann Redaktionen voneinander ab, beziehungsweise auch die Nachrichtenagenturen. Und dann entsteht etwas, was ich als eine Störanfälligkeit des gesamten Systems im Medienbetrieb sehe. Journalisten haben mir immer wieder erzählt, dass sie auch ganz tolle Berichte, jetzt sage ich mal off the record sozusagen, obwohl ich weiß, es wird ja aufgenommen, zugunsten Chinas, mir fällt jetzt keine bessere Beschreibung ein, zugunsten Chinas, das ist aber etwas, was einen romantisierenden oder scheinbar, ich sage das Wort auch so, wie ich es eben empfinde, langweiligen Teil der Nachrichten ausmacht. Clickbaits, das sind die Köder, die man ausgeworfen hat, müssen angesprochen und erreicht werden, und dadurch entsteht ein scheinbar einheitlich negatives Bild. Confirmation Bias. Das ist, kennst du das Wort, die Vorurteils, Gebundenheit an, es ist alles negativ, es ist alles schlecht. Und wenn es dann doch mal gut ist, dann hat der nicht aufgepasst oder ist teilweise in den Diensten einer Propagandamaschine oder in die Dienste geraten. Also da gibt es sehr frustrierende und fröstelnde und hanebüchen Entwicklungen. Also das China-Bild ist nicht ausgewogen. Es liegt aber nicht daran, dass jeder dieser Korrespondenten, für die ich jetzt mal sprechen wollte, auch ein Gefühl hat dafür, dass er nur das Licht sucht. Mhm. Wie ein Trüffelschwein immer nur das Negative rauspickt und alles andere wird dann ad acta gelegt, weil es anscheinend ganz im Gegenteil. Also es war mir wichtig. So, jetzt können wir wieder zu Süd und Nord.
Ja, ja. Ich denke mal, dass das Thema Berichterstattung und Bild über China, da kann man vieles darüber sprechen. Ich überlege manchmal auch, ich versuche mal so von der positiven Seite zu überlegen, ja, warum das so ist. Also das ist vielleicht auch eine Art von psychologischer Akzeptanz von Werbung. Also ich merke das in Deutschland, wenn man Vertrieb in Deutschland macht, wenn der Vertriebler zu sehr die Vorteile schwärmt, und da ist es nicht glaubwürdig.
Ja.
Und dann erzeugt man eher eine Distanz zu dem Thema.
Ja.
Vielleicht ist es so, ich weiß nicht, ob das sachlich
ist,
objektiv.
Ja.
Vielleicht muss man nicht unbedingt nur die positive Sache
über
die chinesische Gesellschaft oder die Wirtschaft und so.
Ja.
Dann. Aber ich finde es trotzdem schade, natürlich, wenn man doch überwiegend die kritische Berichterstattung über China gibt. Ich als aus China kommende und in Deutschland lebende Personen wünsche ich mir natürlich etwas
genauso. Ich habe ja eben gerade dir gezeigt, den neuen Fokus-Artikel. Darf man hier ein Product Placement machen? Wenn nicht, kannst du das ja auch wieder rausstreichen. Aber es ist eben, was ich gerade gesehen habe. Und ich bin auch drauf gekommen, aufgrund des doch sehr dramatischen Titelbildes, Fokus von heute, was mich wundert. Normalerweise kommt er ja erst morgen raus. Vom 18.10.24, China und die Weltherrschaft. China will die Weltherrschaft. Das sind ja auch schon Statements. Dazu untermalt mit diesem kriegerischen Rot und sehr schreiend und schrill. Und ich habe es deshalb gekauft. Ich bin genau drauf gestoßen, weil ich mir das anschaute, mir eine andere Zeitung gekauft habe und denke, oh Donnerwetter, was hat denn der Fokus da drauf? Und dann auf dem Wege zu dir. Also einen,
Früher war es Sex-Sales. Ne? Jetzt ist im Moment der Wut-Sales. Also das ist sozusagen die Emotion führt zu Kauf und zu Konsumieren,
richtig,
zu Klickrate und zu irgendwas.
Ja.
Und das ist, aber... Wir wollen ja das ja nicht vertiefen, richtig?
Nein. Ich halte mich jetzt auch zurück. Ich verstehe deinen brüderlichen Hinweis und empathischen Hinweis und endlich mal zum Thema.
Genau. Und du hast ja vorhin gesagt, es gibt schon Unterschiede. Das sind eine sachliche Erklärung, warum die Beziehung zwischen China und Taiwan anders ist als Nordkorea und Südkorea. Natürlich Südkorea noch durch die Truppenbesetzung von USA. Taiwan war ja auch eine Zeit lang hat sehr, sehr viel.
Natürlich, ich war ja noch da an diesem berühmten Monat 1978, 79, wir sprachen letztes Mal darüber. Dann kam das Kippen aber schon 72 oder 71 aus der UNO, salopp gesagt, geflogen, zu Ungunsten eben der Selbstbezeichnung Republik China, und dann hat er China übernommen und dann 79.
Ne? Nur der Unterschied besteht auch darin, Taiwan und China ist ja sehr ungleiche zwei Teile von der chinesischen Kultur.
Ja.
Und Nordkorea, Südkorea, sowohl von der Fläche, Einwohnerzahl, sind
in der Mitte,
so ein bisschen ziemlich
pari-pari.
Genau. Und ich sag mal, auch nicht so ganz wie in Deutschland. Deutschland hat ja auch dominierende Teil in Westdeutschland gewesen. Damals DDR deutlich kleiner. Und ist es so, dass man diese Beziehung auch so widerspiegelt zueinander, als China, ich bin der große Teil, Taiwan, ich möchte gar nicht dazugehören, und Korea, Nordkorea, Südkorea, sie wollen dazugehören, aber dürfen nicht.
Ich hätte vor einem Jahr noch anders antworten müssen, weil ich nicht wusste, dass sich die Entwicklung in Nordkorea dahingehend ändert, dass die nordkoreanische Verfassung entweder schon geändert ist oder geändert werden soll, dass tatsächlich der Wiedervereinigungswunsch und die Idee der Wiedervereinigung gestrichen werden und dass Südkorea, anders als die USA noch vor 2-3 Jahren, auch als ich damals immer wieder in Nordkorea war, nun nicht mehr der Hauptgegner und Hauptfeind sind, sondern das ist der Antagonismus, auch durch Kim Jong-un natürlich propagiert, dass der Feind Südkorea ist. Früher war das eher, wir sind alle Brüder, nicht nur im Geiste, sondern auch im Blute, das koreanische Blut, kann nicht getrennt werden durch einen künstlich durch amerikanische Offiziere, die von nichts eine Ahnung hatten im Sinne von Kultur und Geschichte, gezogenen Breitengrad. Jetzt ist es so, wie gesagt, ich habe das vor einem Jahr nicht gewusst oder es war nicht propagiert worden bzw. berichtet worden, dass das aus der Verfassung gestrichen werden soll, aus der nordkoreanischen, und nun tatsächlich Südkorea der Hauptgegner ist. Welche Rolle die USA dabei spielen, man braucht immer den berühmten Feind, um das Problem im Inneren zu erklären, nicht zu lösen. Aber es ist ja so salopp gesprochen, dass ich den Gürtel leichter enger schnalle, wenn ich weiß, es geht um die Verteidigung des Vaterlandes. Ja, ja. Aber diese Reaktion war sehr stark auf eine, ja, anti- oder gegen Südkorea.
Das ist die Seite. Was ist die andere Seite?
Die andere Seite ist, auch da bewege ich mich auf keinem ganz freundlichen Gleis gegenüber den Südkoreanern. Offiziell ist es immer die Wiedervereinigung. Ja. Ich halte davon gar nichts. Ich kenne keinen einzigen Koreaner. Und dafür bin ich auch nun hier als Pensionier und Rückschauender. Aber ich war 13 Jahre in Südkorea. Ich kenne keinen einzigen Koreaner, der auch nur ein Sterbenswörtchen hinsichtlich einer positiven Reaktion gegenüber einer Wiedervereinigung, die in dem Falle wirklich stimmt, Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea gesprochen hat. Sondern die Südkoreaner haben gesagt, egal durch welche Altersstufen, privat, nicht offiziell, nicht in den Seminaren der Stiftung, aber hinterher oder während der berühmten, viel wichtigeren Pausen, eigentlich bin ich mit dem, was wir erreicht haben, wie wir leben, sehr zufrieden. Alles andere ist für mich undenkbar, abgesehen davon, dass das Beispiel Deutschlands, abgesehen von den Kosten, ja auch eine Integration der ehemaligen Nationalen Volksarmee, der NVA, der DDR, wenn es auch gelungen ist, mit beinhaltet hat. Wir wissen gar nicht, wie das gehen soll. Nordkoreanische Soldaten, 2 Millionen, zweitgrößte Armee der Welt, auch auf die Bevölkerung bezogen, zu integrieren in ein möglicherweise wiedervereinigtes Korea. Und ich gebe von meinem, das ist jetzt so meine Formulierung, aber sie ist sehr belegt, ich gebe von dem, was ich als Wohlstand, als Reichtum erarbeitet habe, nichts ab.
Das ist doch so vergleichbar wie in der Familie, man kennt das ja auch, so zwei auseinandergelebte Brüder, die eigentlich nicht mehr zueinander finden,
oder? Schönes Beispiel, leider. Zynisches, aber schönes Beispiel, weil es eben trifft und weil es metaphorisch ist. Und es gibt den berühmten Satz, beim Kompromiss ist es dann gelungen, ihn zu erreichen, wenn alle Seiten schlechte Laune haben. Im Sinne von, dass beide etwas geben mussten, was vorher von dem Status quo, also quo vor dem Kompromiss, zu der einen Seite sehr und zur anderen gar nicht gehörte. Dass man also Teilung kann ich nur durch Teilen, hat mal jemand gesagt, überwinden. Was in Deutschland ja durch verschiedene Kampagnen im guten Sinne, Aufrufe, auch klar gemacht oder versucht worden ist, klar zu machen. Teilung durch Teilen überwinden, das habe ich in Korea nicht erlebt und ich kann es den Koreanern auch nicht übel nehmen, dass ich da jetzt sagen würde, also ihr müsst jetzt versuchen, die Nordkoreaner zu integrieren. Ja. Es ist die unterschiedliche Entwicklung seit 1948, 49, also ähnlich wie Deutschland oder China. Gründungsdaten sind ja beide Staaten Koreas sind in relativ kurzer Frequenz voneinander gegründet worden, dass die Zeit so weit mit neuen Generationen, neuen Werten, neuen Überzeugungen, neuen Paradigmen, wie die Worte alle heißen, des Treffens, eine Wiedervereinigung, eine Vereinigung gar nicht möglich macht. Es gibt natürlich, und das rede ich als der Adenauer-Stiftung, wir hatten ja auch unseren Auftrag, ich bin ja nicht als Tourist nach Nordkorea gereist, sondern hatte das Gefühl, über bestimmte Schienen nordkoreanische Wissenschaftler, du wirst staunen, jetzt kommt's, Journalisten, wo man nun gar nicht von ausgehen hätte, können, dürfen, sollen, dass die es geschafft haben. Es ging auch einigermaßen gut über die Zeit, als ich da war, 2003 bis 2005, eingeladen hat, an den Seminaren teilzunehmen. Aber die Propaganda, Nordkorea ist ein totalitärer Staat. Ungefragt gucke ich dich jetzt an und sage, anders als China. China ist ein autoritärer Staat mit sehr vielen totalitären Tendenzen, empfinde ich, sehen andere.
Ich habe keinen Vergleich, du hast ja deutlich mehr Länderbereiche.
Ich sehe, ja, aus meiner Sicht, mit Tendenzen, totalitären Tendenzen, aber es ist kein Totalitarismus, noch nicht. Ja. Man kann ihn schaffen durch KI, also das ist ein anderes Thema, was wir auch vor 3 Jahren gar nicht besprochen hätten hier, aber natürlich KI. Und die nordkoreanische Reaktion auf Südkorea ist gefesselt durch eine Desinformationskampagne der eigenen Regierung. Nicht der Trolle, nicht der Bots einer fremden Regierung, die kommt doch dazu, Amerika sicherlich auch andere Länder, aber eigentlich ist die erschreckende, bizarre und absurde das Informationsdefizit, der Mangel, der nicht nur gespielt ist. Das ist nicht nur Angst, sondern das ist der Glauben. Da kann ich nur sagen, wenn ich als Kind mit 2 Jahren so erzogen worden wäre wie die nordkoreanischen Kinder, warum soll ich dann nicht glauben, dass das ein Gott ist mit den Fähigkeiten übermenschlich, spiritueller Natur? Gleichweise, dass die Amerikaner den Krieg begonnen haben und die Südkoreaner einmarschiert sind. Und ich habe auch viele Fehler begangen, kann ich gleich dazu sagen, aber das ist nicht kokett, indem ich immer wieder Äußerungen des Missfallens während der Touren in Nordkorea von mir gegeben habe, als uns erklärt werden sollte, da waren die anderen besser, die haben die Kontenance gewahrt. Und ich habe immer gesagt, ich lasse mich doch ja nicht, ich darf das Wort gebrauchen, du kannst es rausschneiden, ich lasse mich doch ja nicht verarschen, dass hier jemand als Gott gesandt, auch in Deutschland hätten beim Tode von Kim Jong-un in Berlin die Vögel plötzlich angefangen, sich anders zu verhalten, hätten vor der koreanischen Botschaft gestanden und so weiter. Und das muss man sich tagelang anhören, den Propaganda-Quatsch. Dann ist mir aber andererseits klar geworden, wenn ich nur den kenne und nur das immer wieder höre, von Kindergartenbeinen an, sobald ich etwas sinnlich aufnehmen kann, dann glaube ich das irgendwann, abgesehen davon, dass es gefährlich ist, auch innerlich, etwas nicht zu glauben, was 30 Millionen andere Menschen glauben, ohne dass sie darüber sprechen. Das ist ja auch etwas, die Schweigespirale ist etwas, wird beschwiegen und damit äußerst eloquent im Sinne von Schweigen. Mhm. Aber ich habe das erlebt, also das ist für mich wichtig. Die Nordkoreaner sprechen kaum über, als ich da war. Ich muss mal immer wieder sagen, es ist ja nun auch schon einige Zeit her, aber ich war sehr oft in Nordkorea aufgrund auch der chinesischen Nähe und auch der Partnerverbindung zu den Universitäten oder den Instituten. Sie sprechen nicht von Wiedervereinigung, sondern von Krieg, die Nordkoreaner und die Südkoreaner sprechen von, jetzt würde ich mal sagen, salopp, lasst mich in Ruhe oder lasst uns in Ruhe. Wir hatten ja auch eine Krise da 2013, 14, dass selbst die deutsche Botschaft in Seoul schon geraten hatte, etwas witzig, man solle bereits den Tank voll und so weiter, die Autos, wo willst du da hin? Oben ist Nordkorea, unten ist Wasser, um es mal etwas geografisch unklar zu formulieren. Ja. Aber man fährt dann auch
Tank nicht so weit. Nicht.
Nee, der Tank hilft nicht viel, aber es war so ein bisschen was wie ein Heftpflaster auf eine Krebserkrankung. Ja. Also nach dem Motto, man wird sediert und palliativ eingenudelt, aber im Grunde genommen hat das nichts gebracht, außer einer weiteren Unruhe. Und ich war natürlich zu der Zeit, ich war zu der Zeit in Peking und die Koreaner, die wir dann angerufen haben, Freunde, haben wir ja heute noch, was auch gut ist. Beide, meine Frau und ich, noch gute koreanische und auch deutsche Freunde dort, die wussten gar nicht, was los ist. Also die Panik war hier größer, wieder Berichterstattung. Es macht sich doch gut, darf ich doch zynisch abgestumpft sagen. Es macht sich doch gut zu hören, Krise, Dritter Weltkrieg, Nord-Südkorea stehen kurz davor. Was sicherlich in vielem, ohne dass wir es wissen, schon mal passiert sein mag, dass das in letzter Minute abgewendet worden ist und so weiter. Aber die Werte sind völlig unterschiedlich. Ein Nordkorea hat den Feind Südkorea, das ist für mich keine Wiedervereinigung, und ein Südkorea würde den Däubel tun, um mit Nordkorea vereinigt zu werden.
Und wenn man über die zwei Brüder, wir haben ja vorhin dieses Metapherbild, das ist uns spontan eingefallen, das finde ich passt ganz gut.
Passt, so, nein, oder? Absolut, okay.
Und wenn man jetzt China mit Taiwan jetzt zueinander stellt, durch die Größe Unterschied und durch die im Moment auch mittlerweile auch die Power Unterschied, kann man das sagen, das ist so bestimmt nicht richtig, aber so spontanes Bild. Kann es sein, dass es irgendwie so eine Beziehung zwischen ein Kind, das selbstständig sein möchte, aber ist nicht erlaubt worden von den Eltern, ist bestimmt nicht passend.
Ich weiß, aber der Hinweis darauf, oder dass man sich ein Bild machen darf.
Ist es da eine Art so ähnliche Beziehung, dass man sagt, ein Teil möchte den Anteil gerne einbehalten, so wie ich immer noch meine Kinder gerne einbehalten werde, aber irgendwann werden sie selbstständig.
Nein, das Bild ist gut, ja, du hast ja selber Kinder und insofern weißt du, wie das ist. Da würde ich intervenieren mit dem Satz, Taiwan wird sich nie als Kind Chinas bezeichnen. Die Eltern sind natürlich, oder der Vater in dem Fall,
das ist ja genau menschlich, oder?
Sehr menschlich, aber die würden sagen, ich war nie dein Kind, du hast mir gar nichts zu sagen. So sehe ich Taiwan. Wohingegen China, VR China, das Festland, sagt, wir wollen gütig erst es versuchen, wir machen es mit Güte, Zuckerbrot, Peitsche lassen wir weg, das ist die Kriegsdrohung, Paragraph so und so in der Verfassung seit 2005. Aber Taiwan, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, ich habe dir versprochen, ich komme wirklich auf den Fokus Taiwan zurück. Taiwan hat sich in den letzten drei, vier Jahrzehnten so stark verändert, dass ich es heute, wenn ich nicht zuletzt 2020 da gewesen wäre, wieder vor Ort Erfahrung, nicht wiedererkennen würde und den Fehler gemacht hätte, dass ich immer noch das Taiwan teleskopisch sozusagen von 1980, 85, 90, als ich da war, mit meiner
Im Grunde genommen der zweite Präsident, ne?
Richtig, richtig. Na, das war dann damals, nach Chiang Ching-kuo war es Leading, und dann wurde es Leading Hui, das war ja der Taiwanese, das war ein ganz großes Überraschungs-
das war der Wechsel.
Der Wechsel, und dadurch entstand ja auch das erste Mal einer das erste Mal die Selbstbezeichnung Taiwan. Ja. Wir sind Taiwanesen, Taiwanren. Ja, dass man sagen konnte, wir sind nicht Chinesen in dem Sinne, dass wir nur aus dem Festland geflohene hier ein Taiwan, ein China auf Taiwan aufbauen. Ja. Das ist ja auch, das wird immer wieder übersehen. Ich habe das früher auch nicht. Die Tempel, die nachgebaut worden sind, mein Lieblingstempel, der Lungshanze, der berühmte Drachenberg-Tempel, 1730, habe ich aber nochmal nachgelesen. Ja, also hier extra, damit ich hier damit prahlen kann und du mit denkst, das habe ich mir gerade so.
Ich möchte ja
gerade so ein. 1738 nachgebaut von Tempelanbetern aus oder Gläubigen aus Fujian. Das heißt, die Heimat wird transportiert auf die Insel schon lange vor Chiang Kai-shek, lange bevor er geflogen ist. Die Zäsur, die wir sehen, ist immer, habe ich auch getan, Chiang Kai-shek flieht auf die Insel, ab dann wurde Taiwan irgendwann ein gefährlicher Zankapfel erstmal zwischen beiden Staaten, damals gab es ja noch zwei Chinas, und dann zwischen den USA und dem Festland China wegen dieses ungezogenen Kindes, was kein Kind sein will. Aber das Taiwan von heute ist völlig anders, und jetzt kommt etwas, worauf ich nicht mich vorbereitet habe, aber ich habe, fällt mir gerade ein, immer wieder das Gefühl, es gibt drei verschiedene taiwanische Identitäten, nicht eine. Bei China bist du mit Sicherheit besser, das ist jetzt eine Möglichkeit, auch ein anderes Gespräch mal vielleicht später zu führen, über die Identitäten da mit den Minderheiten, mit den sogenannten jetzt im Sinne von genannten Han-chinesischen, ja, wie soll man das nennen?
Volk oder Nation?
Ja, ja, auch der Mehrheit im Sinne einer Identität, ich bin Han, und das sind die Minderheiten, was ja schon eine Bedeutung für sich hat, wenn es auch sehr viele sind. Die berühmten 55 Minderheiten, muss man sich mal vorstellen, ein Reich mit, aber ich schweife ab, das will ich jetzt ja nicht. Reiße mich selber zusammen und komme zurück zum Thema.
Wir sind bei drei
Taiwan-Identitäten. Eine rote, um die Farben zu nennen. Ich finde das schön, mit den Metaphor zu arbeiten. Eine rote, eine blaue, eine grüne.
Das sind die Parteien so auch, ne?
Ja, das sind die Hinwendungen, die selbst, die Identitäten. Die
aber nicht die Parteien haben nicht diese Farbe?
Nein, blau ist Kuomintang, grün ist DPP, die Demokratische Fortschrittspartei. Rot, und da habe ich selber eine Erfahrung gemacht vor kurzem im Juli während eines Vortrages über Taiwan. Ist ein anderes, ist keine Anekdote, sondern es ist etwas, was höchstens eine anekdotische Bereicherung, aber durch das Faktum, dass ich selber leidgeprüft erlebt habe, dass ich ein ganz anderes Taiwan erwartete in Bonn, als es mir dann wirklich kredenzt wurde oder dediziert wurde durch die taiwanesischen Mitzuhörenden. Ist ein anderes Thema, komme ich aber gleich nochmal drauf, denn es betrifft wirklich Taiwan und auch die unterschiedliche Farbenlandschaft. Rot heißt, es sind die Taiwanesen, die es tatsächlich noch gibt, die ich nicht getroffen habe in Taiwan zuletzt 2020, als ich aktiv jetzt auch noch im Sinne von Vorträgen, Seminaren, Reisen dort war, die es bedauern, dass nicht die Kuomintang, sondern das Festland nicht auf Taiwan herrscht. Das mag ein minimaler Prozentsatz sein, der ist aber lautstark, wirkmächtig und sehr artikulativ.
Was sind das für Menschen?
Das sind Menschen, die aus dem Festland geflohen zu einer Elite sich selbst zählen oder gezählt haben, selbst wenn sie auf dem Festland mit den Eltern dort gelebt haben, aus Provinzen kamen, wie Hunan oder Hunan oder wo auch immer her, und dann auf Taiwan als nächste Generation geboren, die Identität nicht abgelegt haben, die es bedauern, dass es einen Chiang Kai-shek und Chiang Ching-guo nicht mehr gibt.
Die ich dachte, das sind die Blauen. Das sind
die Blauen ist eine Stufe drunter, das ist die Kuomintang, die es durchaus, Ma Ying-jeou, den ich immer wieder, kann ich nur lobend erwähnen, aufgrund persönlich, so ist das eben mit der gefährlichen Confirmation Bias, weil ich ihn getroffen habe, zweimal zusammen mit Kollegen von der Adenauer Stiftung und mehrere Gespräche auch einmal sogar ganz alleine mit ihm führen konnte. Die Blauen ist Kuomintang, aber die Kuomintang hat ja das gleiche Ziel wie letztendlich in den Anfangsphasen die Kommunistische Partei Chinas, paradoxerweise,
zu bekämpfen.
Nämlich ein, ja, und nur ein China zu nehmen und gegen die DPP, beide Parteien, zu sein, die eine Unabhängigkeit, zumindest tendenziell, Chen Shui-bian, angestrebt haben. Die Krisen waren ja nicht umsonst zu einer Zeit, als nach Li Denghui, Chen, soweit ich mich entsinne, Chen Shui-bian von der DPP zum ersten Mal, auch dass die Partei überhaupt erlaubt wurde, dass die Gründung einer solchen Oppositionspartei mit dem Riesenanspruch weg von China, weg überhaupt von allem, was uns oktroyiert werden könnte, wir sind, und jetzt kommt es eben, Taiwan Duli unabhängig.
Zählst du dann die Chiang Kai-shek-Familie und Chiang Ching-guo zu den Roten oder zu den Blauen?
Zu der Blauen. Die Roten sind deshalb rot, weil das ist mir als Farbe dazu eingefallen noch. Ja, es ist wirklich kein Farbspiel, was ich jetzt irgendwo besser finde, wenn es mehr Farben sind. Das sind die, man würde das nennen, hat mein Freund von mir gesagt, die Ewiggestrigen. Die Ewiggestrigen, die nostalgisch an dem hängen, auch wenn sie eine Generation oder sogar zwei weiter sind, dass eigentlich Taiwan ein Teil eigentlich Taiwan ein Teil Chinas ist und dass tatsächlich eine Möglichkeit einer Wiedervereinigung so schnell wie möglich herbeigeführt werden muss, notfalls auch, und da bin ich mir sicher, dass ich das richtig verstanden habe, mit Krieg, das gehört dazu. Mhm. Und wenn es dann eben nur 23 Millionen Menschen sind, umso schneller und umso besser, denn die größten Fehler waren nicht die Entwicklungen der Kuomintang oder die Entwicklungen auf dem Festland, indem man ein repressives, aus meiner Sicht, System oder ein kritisches in den Augen der Taiwanesen System hat etablieren sich lassen unter Xi Jinping seit 10 Jahren, sondern dass Jiang Qinghuo den Nachfolger Li Dinghui bestimmt hat. Denn mit dieser Bestimmung eines aus dem Festland stammenden Elite-Politiker-Clans mit dem Nachnamen Chiang aus dem Festland ist die Autorenschaft über die Historie, die Geschichte der Insel und das Heft des Handelns auf einen Taiwanesen übergegangen, auf einen Ben General. Ich mache das jetzt auch nach, so wie gesprochen wird.
Ja, ja.
Und jetzt komme ich zu der Anekdote, die keine ist, im Sinne von, dass es nur eine lustige Geschichte war. Ich bin im Juli in Bonn bei einem Vortrag, den ich selber gehalten habe, erfreut, in der ersten Reihe sitzen 2, 3 taiwanesische Staatsbürgerinnen, also perfektes Deutsch, über so fast so gut wie deins, meine ich wirklich so, Übersetzerinnen, Dolmetscherinnen, im Alter zwischen vielleicht Ende 50, Anfang 60. Und während ich über Taiwan spreche, was ich oft getan habe, etwas begeisterter, auch im Sinne eines für die Stiftungsarbeit wichtigen Teiles, den wir auch gemacht haben, merke ich, wie sich deren Miene verfinstert. Und nun kann man über den Moderator sagen,
das sind die
was
Roten.
Ganz Roten, kannte ich aber nicht. Okay. Die erlebt sowas. Dann stehen die auf und halten Gegenreferate. Ich hätte nicht begriffen, dass eine Wiedervereinigung zwischen beiden Staaten absolut notwendig ist. Mhm. Und als ich dann wagte einzuwerfen, wie gesagt, die Moderatoren waren auch völlig überrascht, das halte ich denen zugute, aber sie waren, und das ist dann professionell schlecht, überfordert von diesen aufstehenden taiwanesischen Damen gegen Referentinnen, die gesagt haben, es ist doch ein großer Gewinn, das Social Credit System und die Überwachungskameras, denn sie waren in China und das ist so das Typische. Und dann habe ich gedacht, da bin ich so froh, dass wir das in Katendabi aufarbeiten können, warum, woher sollen die anderen, die jetzt Zuhörer sind, wissen, dass es eben auch andere Stimmen gibt? Die große Sicherheit der alten armen Frau auf einem Dorfe, überwacht von 10 Kameras, gebe ich doch dafür nicht her, dass ich irgendwie das Gefühl habe, da wird ein Datenschutz verletzt oder eine Art von genereller Überwachung generiert. Dieses Lob Chinas hätte sich kein KPD, kein KPCH, also kein Kommunistische Partei Propagandist besser aussuchen können. Die Einheitsfront sind Leute, die arbeiten für China. Und ich sage das jetzt auch, weil ich einfach angewidert war von der Art und Weise, wie sie versucht haben, und mit Erfolg übrigens, dass die anderen Deutschen sagten, ja, da ist ja was dran, also wenn das da so sicher ist und klar. Also in Bonn, eine alte Frau nachts auf der Straße, da fahre ich doch nach China, da habe ich doch die Kameras, ist doch alles sicher. Wenn diese Einzelaspekte so betont werden, ohne die anderen mitzunennen und mitnennen zu wollen, dann ist das auch eine Form von selektiver Propaganda und von einer, wenn man so will, ich sag's mal böse, Gehirnwäsche. Ich kannte das aber nicht, das Phänomen. Also deshalb meine Idee oder meine Farbe, die Palette ist war früher rot und blau.
Ja.
Rot und grün.
Rot und grün.
Blau und grün hatten wir vorher.
Jetzt ist blau und grün.
Jetzt habe ich rot, ist rot dazugekommen. Und ich war bei dem Satz, oder ich fing dann an, mich wieder ausschweifend zu äußern dazu, dass Taiwan eben 3 Identitäten hat, Selbstbezeichnungen. Und ich weiß auch, dass wir, als wir zuletzt dort mit der Adenauer-Stiftung Seminare immer wieder veranstaltet haben, das ging nämlich ganz gut, weil mein Büro, was ich damals geleitet habe, in Tokio angesiedelt war. Und Tokio bedeutet die regionale Aktivitäten. Da haben die Chinesen nicht aus Peking opponiert. Ich habe also keine Schwierigkeiten. Auch das gehört zum Bild meiner Arbeit. Die operative Autonomie, wenn es um Tokio ging, war nicht eingeschränkt. Wir haben keine, ich habe sie jedenfalls nicht gefühlt, ich war nun wirklich lange noch da. Und die 3 Jahre Tokio waren nicht durch Interventionen der chinesischen Obrigkeit geschmälert oder vergällt worden. Diese Farben, Rot, Blau und Grün, finde ich, zeigen sehr eindringlich oder eindrücklich, sagt man wohl eindrücklich, zeigen die Unterschiede innerhalb der Selbstbezeichnungen der taiwanesischen Bevölkerung.
Das heißt ja, nach deiner Beobachtung ist diese 3 Identität von der Anzahl der, von Personen her, die Roten absolute in Minderheit. Du hast die sogar nur in Deutschland angetroffen.
Ja.
Und um zurück auf das Bild zu kommen, Eltern und Kind, aber das Kind hat doch nie die Mehrheit, ne, von dieser Kindstaat, von diesem Kindstaat.
Genau.
Die finden, China ist noch nie meine Eltern gewesen. Ja. Wir gehören ja eigentlich
nicht zusammen. Was soll ich denen gehorchen?
Genau. Das ist
ein schönes Bild, das Gefühl, was du da gebraucht hast. Ja.
Und wenn das so ist, dann ist es im Grunde genommen wirklich eine einseitige Wunsch von China, um dass
Wiedervereinigung. Bis auf die 2%, die ich ja, das muss man ehrlich sagen, nicht erlebt habe. Ja. Ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt in meinem vortragenden Leben, was nun sich auf viele, viele Einzelaspekte und Vorträge und Referate und Performances, wie auch immer man das nennen mag, Aktivitäten berufen kann. Dass mit Vehemenz darauf gewartet wurde, eine eigene Sicht anlässlich eines Seminars. Das lautete nämlich Taiwan gestundete Zeit. Den Titel habe ich angeboten, der wurde angenommen. Gestundete Zeit heißt, es mag eine Situation geben, wo nach einer Lösung, übrigens während wir sprechen auch schon, nicht nur jetzt irgendwie in der Zukunft, gesucht wird, aber gestundete Zeit, das geht nicht ewig so weiter, da bin ich mir sicher. Aus anderer Sicht, wir hatten es neulich mal kurz angesprochen bei meinem letzten Treffen Anfang September, dass Xi Jinping tatsächlich meiner Ansicht nach anders als alle Vorgänger vor ihm, doppelt gemoppelt, alle Vorgänger, die Taiwan-Frage zu seinen Lebzeiten als lösbar und notwendig lösbar erachten und nicht nur dieses Gefühl, wir halten unser Profil unterhalb oder suchen das Zwielicht unterhalb des Radars und warten darauf, bis es... Die Zeiten sind da. Abgesehen davon kann es auch passieren, das ist vielleicht auch ein etwas ambivalenter, aber meiner Ansicht nach wichtiger Teil, dass China, wenn es wirtschaftlich schwächer wird, wenn es demografisch schwächer wird, ja nicht stärker im Sinne von Auftreten gegenüber Taiwan beweisen kann, sondern die Schere, es klingt komisch, paradox, je schwächer China wird, wirtschaftlich, militärisch, indem es auch eine Problematik hat in den nachwachsenden Heeresstrukturen, in den nachwachsenden Zahlen an Soldaten, eine Zeit kommt, wo die gestundete Zeit nicht nur für Taiwan gilt, sondern, und da mache ich mir tatsächlich die berühmten Gedanken, um nicht zu sagen auch sorgenvolle Gedanken, dass dadurch etwas eintritt wie, wir müssen, solange wir noch können, wir müssen zuschlagen. Solange wir noch können. Wir sind jetzt ja im Erzähltempo und das ist ja auch eine andere Form. Aber das sind Gedanken, die ich früher verband mit Taiwan wird schwächer, China wird stärker. Die USA verlassen sich nicht mehr unbedingt auf den Bündnisfall, der nicht eintreten kann, weil es eben keinen Bündnisfall geben kann. Es gibt eine Unterstützung aufgrund des Taiwan Relations Acts und so weiter. Aber dass die Möglichkeit besteht, dass China von innen heraus so schwach wird, dass sie nach außen expansiv, imperial und auch aggressiv militaristisch auftreten müssen und sagen, solange wir noch können, schlagen wir zu. Das ist, habe ich nicht gesehen früher. Das ist neu. Für
mich. Ich meine, das eine ist ja die persönliche Empfindung von Völkern zueinander. Mhm. Das andere ist, dass die geografische Konstrukt zu einem Staat führt, das häufig auch Zufall ist.
Ja.
Und ist schwer zu sagen, was bedingt was.
Ja.
In welchem Zusammenhang ist da ein Staat gekommen und dann die Identität kommt dann mit der Tatsache, dass da ein Staat ist, da kommt mehr zusammen. So, ne?
Ich schmunzle deshalb sozusagen dich begleitend, deine Ausführungen begleitend, Xiaolong, weil ich vor kurzem ein wunderbares, wie ich finde, treffliches Zitat gelesen habe eines Politologen, den ich nicht kannte, Benedict Anderson. Übrigens in Kunming geboren. In Kunming geboren, ist schon verstorben, 2015 auf Indonesien. Da habe ich nachgeschaut bei Wikipedia, weil ich den auch nie gelesen hatte. Der das Nation Building Chinas mit einem, wie ich finde, sehr passenden Zitat beschrieben hat. Dass seit langer Zeit China versucht, jetzt kommt das Zitat, die straffe, kurze Haut, Skin, des Nationalstaates über ein riesiges Imperium zu ziehen. Das ist wie mit einer Bettdecke, die nicht passt, was ich oft mache. Und meine Frau mich dann immer schimpft und sagt, du musst da vorne festhalten, damit ich hinten das richtig hinkriege, so ein Spannlaken. Das heißt, was du vorne reinstoppst oder wo es scheinbar straff sitzt, geht es hinten wieder hoch, weil die Spannung nicht ausreicht. Ja. Also den riesigen Teil des Imperiums mit einer kurzen, er hat nicht geschrieben zu kurzen, einer kurzen, straffen Haut des Nationalstaates zu überziehen. Mhm. Und dadurch entstehen auch Mythen, die entstehen nicht nur in China, aber in Russland genauso oder anders, aber auch mit dem Mythos Nationalstaat, das früher mal Sowjetunion hieß, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, dass man in China versucht, den Mythos zu schaffen, wir waren immer schon geeint, immer schon ein Staat, immer schon ein Land, einer, und darum der Kampf um die Einheit, was so wichtig ist. Der Kampf gegen Separatismus kann nur deshalb leidenschaftlich, passioniert und teilweise auch sehr aggressiv, nicht mehr offensiv, aggressiv geführt werden, weil man weiß, dass es nicht stimmt. Weil man weiß, dass es erklärt werden muss. Narrative erklären ja auch Geschichten, die habe ich neulich wieder gelesen, kleinen Kindern werden Geschichten erzählt, damit sie einschlafen. Erwachsenen, damit sie wach bleiben. Und das ist der große Unterschied. Also wir hören die Geschichten, um wach zu bleiben und um sozusagen das Wachbleiben, verwechseln wir dann oft mit der Wahrheit oder mit den tatsächlich faktischen Gegebenheiten der Geschichte,
beibehalten. Wenn wir schon so
metaphorisch
sind und philosophisch fast sind, dann kann ich vielleicht das Bild nochmal erweitern von am Ende, die Bettdecke ist nur dafür da, damit man schläft.
Ja.
In Ruhe schläft und gut schläft. Ne? Das ist die Hauptsache. Ich vergleiche deswegen, weil im Grunde genommen der Staat an sich ist ja kein Zweck.
Richtig. Richtig.
Der Zweck ist, dass die Menschen gut leben.
Genau.
Wenn man jetzt zu sehr betont, welche Decke auch immer, und dann vielleicht vergisst man das, eigentlich muss man dazu dienen, dass der Schlaf gut ist. Warum kann man das nicht so sehen? Weil wir sind ja alle nur Gast von dieser Welt. Mhm. Auch der Staat ist nur ein Gast von dieser Welt. Mhm. Und warum können wir nicht das sehen, dass wir... Ich übernachte häufig im Hotel. Mhm. Im Hotel, du weißt gar nicht...
Kenne ich noch, herrliche Zeiten, ja.
Wie straff, dass die Bettdecke alles so reingesteckt sind. Du kannst, wie du immer bewegst, du kommst aus der Decke nicht raus.
Nee, das ist ein Korsett.
Das ist ein Korsett. So, ich finde, das ist trotzdem interessant zu überlegen, ob man zu sehr sagt, welche Decke man hat oder nicht. Aber am Ende sollen sozusagen die Menschen gut leben unter einer Decke, die gut schlafen können. Das ist auch gut. Also ich will nur
damit sagen, dass... aber richtig. Oder ich empfinde es als...
Wenn jetzt die Taiwanesen wirklich jetzt so empfinden, dann ist es wirklich sehr schwer, ohne Konflikt eine Wiedervereinigung zu bestreben, seitdem die Völker haben langsam wieder dieses Gefühl, die zueinander finden können. Ja. Aber da muss man auch einen Zufall wieder in der Geschichte geben, warum das wieder die Bühne bietet. Ne? Also es kann sein, dass die frühere Situation so, dass viele Taiwanesen nach China gekommen sind, um Geschäfte zu machen, ihre Verwandte zu besuchen und so weiter und so fort. Das war eine gute Voraussetzung. Und jetzt ist die leider nicht mehr so gegeben.
Genau.
Und das ist schwer zu beurteilen, wie die Entwicklung später ist. Wenn ich jetzt aber so dieses Gefühl auf Deutschland übertragen würde. Wir haben ja zwei Paare mal verglichen. Zwei auseinandergelebte Brüder. Richtig. Eigentlich Nordkorea zum Vergleich. Der Feind ist Südkorea. Südkorea sagt, lass mich in Ruhe.
Genau.
War das früher in Deutschland vor Wiedervereinigung auch so? Die Westdeutschen sagen, wir leben eigentlich ganz gut mit. Wir können auch so getrennt leben. Oder was war damals für Deutschland, die beide Deutschland, damals die Beziehung? Kann man da auch irgendwie vergleichen?
Es waren Annäherungen und tatsächlich auch in der Korrespondenz, in der Kommunikation, in der physischen Möglichkeit, trotz aller Schwierigkeiten, sich dann doch zu sehen, zu besuchen. Auch die Wahrnehmung über, das ist immer der große Unterschied gewesen bei Nord- und Südkorea, durch Fernsehprogramme. Man konnte in der DDR Westfernsehen sehen und wenn man es denn wollte, auch im Westen natürlich DDR-Fernsehen, habe ich auch getan, früher mit meinen Eltern. Ja. Das heißt, da war eine Annäherung, eine Möglichkeit des Porösen oder der Erosion in der Kommunikation durchaus möglich. Dann hatten wir keinen Krieg, keine kriegerische Auseinandersetzung. Ja. Gott sei Dank, so wie Nord- und Südkorea, aber auch Taiwan und China durch den Bürgerkrieg in China, die Flucht. Es gab also eine andere, und dann gab es eine andere Grenze, die war auch nicht die Grenze, schlimm genug durch die Mauer, aber nicht die sogenannte, auch ein wunderbares Wort, demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, ist die militarisierteste der Welt. Mhm. Die ist ja nicht ganz im Gegenteil, die werden auch nie in irgendeiner Form entmilitarisiert werden können, weil man gar nicht mehr weiß, wo die ganzen Minen sind. Aber das Gefühl, dass man vom anderen etwas wusste, was dazu führte, dass man von der DDR nach Deutschland denkend gesagt hat, das wäre auch schön, das hätte ich gerne. Oder aber auch, es gab ja auch andere Meinungen, gesagt habe, also die Gleichheit, die man propagiert, haben wir nicht im Westen. Mal sehen, wie es im Osten aussieht. Ich mache das salopp und weiß genau, dass ich damit einigen Unrecht tue, die das ganz anders empfunden und umgesetzt haben. Aber die Möglichkeiten in der Kommunikation waren andere als die zwischen Taiwan, auch das weiß ich aus eigener familiärer Erfahrung, China, ich weiß noch, wie meine damalige Frau das erste Mal irgendwelche Briefe von ihren Eltern informiert bekam über Verwandte aus China, was ja mit hohen Strafen verbunden war, wenn man das getan hat und so weiter. Also das ist eine andere Geschichte. Aber die Reaktion auf die damalige DDR, auf das sogenannte zweite Deutschland, aus welcher Sicht jetzt auch immer, war eine für mich als Kind, wir haben keine Verwandten, da klingelt jetzt das Telefon, wir haben keine Verwandten, keine Bekannten gehabt, wir sind immer in dem Hoheitsbereich Westdeutschland geblieben, des Westens. Insofern habe ich keine Erfahrungen und kann nicht sagen, wie andere, die dann sehr emotional reagiert haben mit dem, wir waren wieder drüben, wir haben das und das erlebt, besprochen. Wir haben keine Care-Pakete geschickt, wir bekamen kein schlechtes Gewissen, es nicht getan zu haben, weil wir dort keine Empfänger hatten, bis auf die berühmte Kerze im Fenster mal Weihnachten als Erinnerung an, dass es noch ein anderes Deutschland gibt. Also da habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Ne?
Und was auch noch anders ist, ich glaube, insbesondere China und Taiwan, war vielleicht, viele kennen das nicht, Taiwan war zwar vor 1949 offiziell ein Teil von China, aber hat lange Zeit unter japanischer Regierung.
Ganz wichtig, die japanische Kolonialzeit, die 50 Jahre.
Ja. Das war auch eine lange, lange Phase.
1895 bis 1945 sind 50 Jahre. Und auch da habe ich, glaube, das hält auch noch an, wenn ich das jetzt so in Anführungsstrichen behaupte, da hat sich auch ein Wandel vollzogen durch die Kuomintang 1948-49, als die Taiwanesen geglaubt haben, sie würden nun von den Japanern, jetzt würde ich fast sagen, bei denen nicht alles schlecht war, furchtbares Wort, ich weiß, aber sie haben infrastrukturell Krankenhäuser, Bildung, einerseits die Hardware hingestellt, aber mit der Software gearbeitet, wie das alle nur noch japanische Sprache sprechen durften, nur noch japanische Namen anzunehmen hatten und so weiter. Aber dann kamen sie vom Regen, und das sind nicht meine Worte, nur die deutsche Formulierung ist von mir, vom Regen in die Traufe. Denn der berühmte Weiße Terror 1947, 48, das berühmte Massaker am 28.02.1947, wo tatsächlich durch Chiang Kai-sheks, ich sage jetzt mal Geheimpolizei, Schergen, Exekutivkräfte, alle die, die unliebsam waren, wie in einem stalinistischen Terrorangriff, vernichtet, physisch und auch die Generationenfrage sozusagen geklärt werden sollte, indem man auch die Familien ausgelöscht hat. Da haben die Taiwanesen, das ist mir immer wieder nicht begegnet, sondern erzählt worden, das Gefühl gehabt, sie sehnen sich, und das hören sie auch, das hörst du noch, das hört man noch heute gelegentlich auf Taiwan, doch, oder denken gerne, ich will es mal anders ausdrücken, denken gerne an die japanische Zeit zurück, dass man überrascht ist als Westler oder als Ausländer und sagt, wieso, die haben doch euch kolonisiert und so weiter. Und diese Kolonisierung, Kolonisation hat doch dazu geführt, dass ihr wieder, ja, unterjocht wart. Und jetzt wäre es, wenn sie jetzt wieder, das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, der VR anheimfallen würden. Ja. Die berühmte Vereinigung, wieder ist ja falsch, weil es historisch gesehen eben nie zusammen war, aus meiner Sicht. Also kann man nicht wieder vereinigen, sondern man kann unified, aber nicht reunified. Wovon denn? Ja, dass sie sagen, jetzt haben wir das dritte Mal. Nein, wir sind frei, wir sind Taiwanesen. Die Generation, die jetzt ist, sagt, wir können uns gar nicht mehr unabhängig erklären, wir sind es bereits. Wir sind zwar nicht staatlich über die UNO anerkannt, das waren wir. Wir sind aber ersetzt worden durch ein Regime, aus welchen Gründen auch immer, das kann man ja nachvollziehen, warum 1971 die taiwanesische Delegation zugunsten der VR-Chinesischen oder der Festland, ja VR, klar, VR-Chinesischen intronisiert wurde oder dort installiert wurde. Aber wir sind ein Land mit einem eigenen Staatsgebiet, Verfassung, Militär, eigene Währung. Also erfüllen alles. Das ist ja ein Paradoxon weltweit, auf der ganzen Welt. Dass es dieses Taiwan gibt, aber nicht geben dürfte. Jedenfalls nicht so geben dürfte, wenn es nicht dieses Riesenreich China geben würde, wo man sagt, wenn es ein anderes Land wäre, das ist eben die Gefahr bei Nord- und Südkorea. Das merkt man. Ich schweife jetzt, bremse mich, aber wieder ab. Gut. Weil es kommen immer wieder bei mir, wenn ich etwas lese, das ist China mitdenken, in dem Falle bei mir auch Korea mitdenken. Wenn ich Nachrichten lese über Taiwan, China, die Philippinen, die USA, dann sage ich zu meiner Frau, und das ist nicht gemacht, Jolong, da kannst du sie, glaubst du mir aber auch so, fragen, Mensch, ich habe lange nichts mehr über Nordkorea gehört. Die fühlen sich ein bisschen marginalisiert. Was lese ich 3 Tage später? Atombombe gezündet am 4.7. sind ja immer symbolische Tage. Ja? Besuch von einem amerikanischen in Südkorea, da werden dann trotz aller Versprechungen die in Feuer und Rauch und Asche und Hass aufgehenden Raketen oder diesen apokalyptischen Worten folgend, werden dann gezündet und werden als die ganze Welt vernichtend und können jetzt auch Alaska und nicht nur Alaska treffen, sondern nicht nur Kalifornien treffen, sondern auch New York, Washington und alles das. Sie brauchen die Aufmerksamkeit, Sie lösen damit natürlich auch einige interne Probleme. Das habe ich aus meiner eigenen Zeit dort erlebt, als ich in Nordkorea war. Und wir haben auch Gespräche geführt mit den mir heute immer noch schauerlich anmutenden Gestalten der chinesischen Generalität dort, die nichts sehnlicher zu wünschen scheinen als tatsächlich die Vernichtung Südkoreas als Territorium der amerikanisch dort stationierten Truppen. Insofern, das ist ein Kleinamerika. Das kenne ich aber von den Filipinos auch. Nur die Philippinen ist ein ganz anderes Thema. Die haben das lockerer genommen mit diesem Hollywood-Stück. Wir waren also 300 Jahre im Konvent und 50 Jahre in Hollywood und wir sind halt der 51. Staat der USA und so weiter oder die Provinz. Aber dieses Thema Aggression würde sich ohne die politische, kulturelle, wirtschaftliche Macht Chinas nie so entwickelt haben, dass man sagt, also aufgrund von der gewaltigen radikalen Veränderung Chinas zu einer modernen Supermacht, auch das ist mit Vorsicht zu gebrauchen, das Wort Supermacht. Kampferfahrung haben die Amerikaner eine völlig andere als die Chinesen und sie haben auch nicht die Schwierigkeiten, wie die Chinesen in verschiedenen Sprachen eine Control and Chain Command aufzubauen. Mhm. Ob ich jetzt 350 Flugzeuge habe oder 500, das ist auch wieder ein Thema übrigens vor kurzem. Da war ja der Flugzeugträger da vor 3-4 Tagen, wobei ich dann meine Frau, das kann man dann schneiden, aber ich sag's dir so unter uns, ich dann auch erstmal erstaunt oder auch erschrocken war. Und meine Frau sagte, naja, das sind unsere Manöver, eure Manöver, das machen wir immer so. Da fiel mir noch ein, dass die Gefährlichkeit auch darin liegt, dass man zwischen Manövern bei 2 Flugzeugen und einem Kriegsfall, den man dann am Himmel sieht, rein, wir haben das wunderbare Wort, Metapher. Mhm. Ja, wenn sich der Himmel verdunkelt von 500 Flugzeugen, weiß ich doch nicht mehr, ob das eine Übung ist oder der Ernstfall. Mhm. Und dann ist es bei einer Flugzeit von der Ostküste Chinas nach Taiwan 7 Minuten oder 6 Minuten. Mhm. Ja, so lange braucht auch eine Rakete, die fliegt. Mhm. Also diese sind ja keine blöden Gedanken, die man sich macht. Und ich halte sie auch für, selbst wenn sie übertrieben zu sein scheinen, was ich gar nicht glaube, davon gehe ich gar nicht aus, dass meine oder unsere, die so denken, dann muss das jetzt nicht unbedingt kriegstreibend oder alarmistisch sein. Ne? Ja. Das ist eben Gefühl. Die Menge, die Kraft, es gibt diesen Satz, die Quantität wird zur Qualität. Sagen wir mal, 50 Millionen Südkoreaner habe oder 1,4 Milliarden Menschen, dann wird die Quantität 1,4 Milliarden zu einer Qualität. Sonst hätten wir nicht den berühmten Wirtschaftsboom gehabt, von dem Deutschland ja erkennen wir viel
prädiziert hat. Ne? Ich wollte etwas weniger über die aktuelle Aktionen sprechen von Taiwan, auch nicht von China, weil ich bin nicht immer sicher, welche sind eigentlich Aktionen, welche sind Reaktionen und welche sind eigentlich die Schaut Dinge, die jetzt nicht mehr anders machen können. So, ne? Und ich stelle fest, du hast ja vorhin eine große Veränderung Chinas angesprochen, das ist noch nicht gekommen und ob das kommt, weiß keiner. Ja. Aber in Taiwan gab es, in China gab es auch eine Änderung. Ich sag mal, Ende 70er gab es eigentlich in China eine Änderung von einem totalen kommunistisches System zu einer Marktwirtschaft.
Reform und Öffnung.
Zu einer Marktwirtschaft. Ist nicht in der politischen Bereich, es ist eben noch ein Parteisystem, aber wirtschaftlich ist es eine ganz andere China geworden als Gesellschaft und als Markt. Und Taiwan war in der Ende 80er eine große Veränderung mit der Nominierung einer Taiwanese als Präsident.
Ja, Aufhebung Kriegsrecht, 87.
Aufhebung Kriegsrecht. Genau. Und diese Veränderung Taiwans und bedeutete, dass ja Taiwan ein ganz anderer Staat geworden ist.
Richtig.
Und ist jetzt offensichtlich auch ein wirkliche Demokratie, vorher war ja auch Demokratie und das ist ich finde es immer interessant, wer ein asiatisches Volk, es sind auch viele Chinesen mit, ne? Und wenn du jetzt dort gelebt hast, als du noch da gelebt hast, du siehst ja auch dieses demokratische System.
Ja.
Was ist anders in Taiwan?
Die Freiheit, keine Angst mehr haben zu müssen vor dem, was ich denke, was ich fühle und was ich sagen will.
Und im Vergleich zu Deutschland, also
hier kann ich meine Klappe auf Deutsch gesagt auch aufmachen und da habe ich auch das Gefühl, dass ich frei denken und reden kann. Natürlich gibt es Zensur, also wer glaubt, ich habe ja Publizistik studiert, der Artikel 5, freie Presse beziehungsweise die Meinungsfreiheit und so weiter, natürlich unterliegt sie Beschränkungen. Sie ist aber nicht im System angelegt als Teil des Systems der Propaganda wie in China, dem Festland, sondern sie ist ein Teil eines Unternehmens oder einer Gewerkschaft oder einer Diskussion, eines Aushandlungsprozesses. ist, der geht auch, und das mache ich nicht verniedlichend oder sage ich nicht verniedlichend, der geht auch mal nach hinten los, und dass eine Meinungsfreiheit bei bestimmten Zeitungen, Zeitschriften durchaus diktiert oder auch eingeschränkt wird, beziehungsweise eben dann nicht mehr, wie wir das verstehen, unter jeder kann sagen, was er will. Das kann man übrigens in Deutschland schon lange nicht mehr, aufgrund, finde ich, des Diskurses, der sich polarisiert, ähnlich wie in den USA durch Hass. Also heute ist es nicht mehr so, dass ein Diskurs, wie ich ihn noch kannte, in der Schule und auch auf der Universität, wir haben keine Verhältnisse wie in den USA, aber das weiß ich unter anderem auch von meiner Tochter, dass dort das berühmte falsche Wort dazu führen kann, dass Professoren weder lehren dürfen noch Veranstaltungen, das ist wie in China, also wir meckern immer über das andere Land und kehren nicht vor der eigenen Tür, stattfinden dürfen, weil eine bestimmte genderaffine Möglichkeit nicht genutzt worden ist, beziehungsweise man das so wie früher, ich sag mal, über einen Kamm scheren, verballhornend, in der Grammatik der Ansprache, in der Grammatik, dass man bestimmte marginalisierte Gruppen nicht mit inkludiert hat durch eine Rede, liebe Lesende, liebe Studierende und so weiter. Und ich mache das auch bewusst, also das kann man auch, muss man gar nicht schneiden, das ist ja mein gutes Recht, das sagen zu dürfen, halte es für eine Redundanz, sich damit zu beschäftigen und damit auch andere, obwohl es so inklusiv scheint, auszuschließen, die in der Sache eine Menge beitragen könnten, aber die nur nicht gerade, sagen wir mal, den genderaffinen Teil gelernt haben. So gibt es ja Universitäten, da werden Anträge nur noch angenommen, wenn man die richtige Anrede bei Männern und Frauen oder bei lieber Leser, liebe Leserin auch hat und so weiter. Also das ist für mich zu viel. Aus meiner Sicht, der Diskurs polarisiert. Wer heute nicht gegen die AfD ist, ist automatisch rechts, ist automatisch negativ, ist automatisch.
Wir sind ja bei dem deutschen Blau, also bei der taiwanesischen Blau. Ja. Das heißt, in Taiwan darf man wirklich, so wie in Deutschland, alle Meinungen äußern.
Ich habe, politisch, das ist fair, ich habe es nicht anders erlebt. Ich habe es nicht anders erlebt. Aber du hast eben auch noch einen wichtigen Hinweis gebracht zum System. Reform und Öffnung durch Deng Xiaoping. Das System hat sich eben, anders als wir das früher gedacht haben, nicht verändert. Es war Öffnung auf wirtschaftlichem, bei gleichbleibender und später sogar angezogener Kontrolle durch eine Partei, durch den Eingriff der Partei. In Taiwan hat sich durch die Veränderung in der Präsidentschaftswahl das System geändert. Das ist ein großer Unterschied. Einmal durch Chen Shui-bian, aber auch durch die, das wollte ich erzählen, 1991-92 hat Li Denghui aus meiner Erinnerung den Souveränitätsanspruch aufgegeben. Den gab es noch. Den Souveränitätsanspruch Taiwan, ich meine, ist absurd, beherrscht und regiert und ist verantwortlich für das Gongfei. Chinesische kommunistische Banditen, Gongfei, besitzen ein illegales, Herrschaftslegitimation, illegales Land im Sinne von, die gehören da gar nicht hin. Erst 1900, das ist erst 33 Jahre her, 1991 hat Li Denghui, der damalige Präsident, unmittelbar nach Chiang Ching-kuo, dem Sohn von Chiang Kai-shek, aufgegeben, diesen Souveränitätsanspruch. Und 1987 ist, als ich dann 88 wieder nach Taiwan kam, ein System mit merklichen Freiheiten entstanden. Mhm. Und das ist meiner Ansicht nach der Unterschied durch, du hast es aber selber angeschnitten, durch eine sogenannte, muss man dazu sagen, Reform und Öffnung. Und wir haben mal als Deutsche, aber andere auch geglaubt, Handel bedingt Wandel. Mhm. Du bist Ökonom, du kennst das ganz anders als ich, aber dieses Gefühl von einer Öffnung, das haben wir nie gesehen. Mhm. Wir haben immer geglaubt, es wird dann irgendwann, um es mal salopp auszudrücken, die werden mal so wie wir. Mhm. Dass China nie westlich war, sondern höchstens modern und immer moderner wurde, ja, und heute moderner ist als vieles in Deutschland. Ja. Das weiß ich von den
Erzählungen. Aber bist du der Meinung, dass der Taiwanese westlich geworden ist?
Nein.
Nein, und was ist dann Taiwanese?
Genau das Wort. Sie sind Taiwanesen mit einer eigenen Identität, die sich zusammensetzt aus Einflüssen, den zugewanderten Hakka, den Hokko, den Fukienesen, den Minanhua, den Goyu, nicht Putonghua, sondern Goyu, ist ein großer Unterschied wiederum, allein in der Formulierung, dem amerikanischen Einfluss, so klein das Land ist. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, ich weiß nicht von wem, Taiwan ist tausendmal durchglüht worden und hundertmal geschmiedet. Mhm. Also ein Land, was sich in dieser Metamorphose, obwohl es nur so groß ist wie Bevölkerung von Shanghai, 23 Millionen oder was, also hat ein Land hat die Bevölkerung einer Stadt auf dem Festland und Shanghai ist nicht mal die größte. Also insofern ist es tatsächlich ein Paradigmenwechsel innerhalb des Verständnisses bei gleichbleibender, seit 1971 oder besser gesagt bei zunehmender Marginalisierung, wird immer weniger wichtig. Ich habe auch nie verstanden, jetzt habe ich es aber kapiert, durch langes Beschäftigen, dank unserer vielen Gespräche, auch letztes Mal, warum diese Fidschi-Inseln oder, ich sage das so, das wollte ich gar nicht so despektierlich ausdrücken, aber diese südamerikanischen kleinen Staaten, 8 oder 11, ja, die man dann als Fahne sieht im taiwanischen Außenministerium, rührend, habe ich gedacht, Warum sind die wichtig? Ja, ganz enorm, wegen der UNO. Das sind Stimmen in der UNO für Taiwan, die nicht mehr für sich, das nicht mehr für sich selber stimmen kann. Ich gestehe, ich habe es so nicht gesehen. Also musste ich mir die Fahne nochmal vor Augen führen. Aber das ist der große Unterschied.
Thomas.
Ja, sag bloß, wir sind schon wieder am Ende. Jetzt haben wir ja gerade angefangen.
Das Gespräch findet ein Ende.
Ja.
Nicht, aber nein, wir müssen ein Ende finden.
Gerne. Vielen Dank. Ja, aber danke. Eine wunderbare Metapher mit den beiden Brüdern. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Brüder, die Eltern, also beides. Einmal die Brüder auf dieser Ebene, Geschwister. Und dann die hierarchisch, also vertikal, zwischen Vater, Mutter und dem Kind. Wie ich meine, was keins sein möchte. Und die Eltern nicht verstehen, dass sie dem nichts sagen dürfen. Wieso nicht? Wir sind doch deine Eltern. Adoptiveltern, nicht biologische. Adoptiveltern. Also vielen, vielen Dank nochmal für deine Fragen.
Ja, das war auf jeden Fall spannend. Und
ja, wir sehen uns. Macht Spaß.
Genau.
Und nochmal herzlichen Dank für den Kaffee. Also das war großartig. Vielen Dank. Ja, du sagst Bescheid, wenn du wieder Lust und Zeit hast.
Das machen wir.
Ich hab's nicht
weit. Und ich denke, wir finden beide noch ein Thema, wo wir nochmal zusammensetzen würden.
Wir finden viele Themen, weil ein Thema ergibt das nächste. Shalom, danke dir. Ja,
bis
danke.
Dann.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.